NDR Info. Themen des Tages.
Unsere Themen heute: Saudi-Arabien steigt mit dem Segen der USA in die Kernenergie ein und nährt damit die Sorge vor einem nuklearen Wettrüsten im Nahen Osten. Außerdem geht es um die Frage, wie schnell Gesetze durch den Bundestag gebracht werden dürfen und warum das Bundesverfassungsgericht heute keine feste Mindestberatungszeit vorgeschrieben hat. Und der Windenergieausbau an Land kommt voran, aber langsamer als erhofft. Und die Branche sieht vor allem neue Hürden bei der Wirtschaftlichkeit, bei der Infrastruktur und bei den Lieferketten. Willkommen zu unseren Themen des Tages heute an diesem 23. Juli. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Wir starten mit dem saudischen Streben nach Atomkraft. Mit seinem Reformprogramm Vision 2030 will Saudi-Arabien die Wirtschaft unabhängiger vom Öl machen und unter anderem riesige Rechenzentren für künstliche Intelligenz bauen. Da wird also deutlich mehr Strom gebraucht. Das neue Abkommen mit den USA, das jetzt geschlossen wurde, soll genau diesen Aufbau einer zivilen Atomkraft, eines Atomprogramms ermöglichen. Aber Kritiker warnen vor zu großen Spielräumen für Riad. Sei es bei einer möglichen Urananreicherung, also dass es in die Position in den Verhandlungen mit Iran auch schwächen könnte, und bei den Verhandlungen eben auch mit Israel. Und dass überhaupt das nukleare Abschreckungsmonopol in der Region könnte dadurch verloren gehen. Alles komplex, wir sortieren das jetzt mit einem ausgewiesenen Kenner der Region. Andreas Reinicke war viele Jahre als deutscher Botschafter im Nahen Osten tätig, von Ramallah über Syrien bis Tunesien. Nach seinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst hat er die Leitung des Deutschen Orientinstituts übernommen. Ich habe ihn heute Nachmittag gefragt, was macht dieses Abkommen so brisant?
Na, es gibt mehrere Gründe, weswegen es brisant ist. Zum einen haben wir eigentlich immer versucht, wir heißt also auch die westliche Welt und eigentlich alle in der Region, möglichst keine eigenen Nuklearkapazitäten aufzubauen, weil es natürlich immer die Gefahr bietet, dass sich daraus ein Missbrauch entwickelt. Es gibt natürlich Ausnahmen, Ägypten etwas, Israel natürlich und eben auch Iran. Jetzt mit einem solchen Deal wird also dieses durchbrochen. Das ist also das eine Problem. Das zweite Problem, was viel wichtiger ist, dass die Amerikaner diesen Vertrag gemacht haben, zu einem Zeitpunkt, wo sie auch verhandeln mit dem Iran über eine nukleare Komponente oder eine nukleare Kontrolle. Und offensichtlich bereits hier Zusagen an die Saudis gemacht haben, die die Iraner natürlich auch sehen. Und da die Iraner sich immer mit den Saudis vergleichen, werden sie früher oder später sagen, warum müssen wir bestimmte Dinge tun, die die Saudis nicht tun müssen.
Vielleicht einmal noch mal der Blick in Richtung Urananreicherung, weil die große Sorge ist ja, dass Saudi-Arabien trotz ziviler Zweckbindung eben zu viel Spielraum bei der Anreicherung und bei der Kontrolle erhält und damit könnte es langfristig die Option auf ein militärisches Atomprogramm offenhalten. Teilen Sie die Sorge?
Ja, das ist sicherlich so. Und auch der saudische Kronprinz hat erklärt, dass sie sich an eine nicht-nukleare Atomwaffenklausel gebunden fühlen, solange der Iran nicht selbiges macht oder sich auch an eine entsprechende Klausel gebunden fühlt. Also er stellt eine Abhängigkeit her. Aber es wird natürlich in Saudi-Arabien eine Fähigkeit aufgebaut, die dann entsprechend unter Umständen für militärische Zwecke genutzt werden können. Das ist das große Problem. Und in dem Abkommen haben wir ja eigentlich drei Elemente. Das erste haben wir gerade diskutiert, nämlich überhaupt den Aufbau einer nuklearen Fähigkeit zur friedlichen Zwecken in Saudi-Arabien. Das zweite ist, dass eine Wiederaufbereitungsfähigkeit zumindest in Blick genommen wird. Also soll eine gemeinsame Studie erstellt werden über 4 Jahre gemeinsam Saudi-Arabien und USA. Und nach 4 Jahren, also durch einen anderen Präsidenten, soll dann entschieden werden. Genau dieses Thema ist aber auch sehr schwierig immer diskutiert worden mit dem Iran. Den Iran sei es dieses verweigert worden. Dritte Komponente ist tatsächlich die Überwachungskomponente. Wir haben ja immer gesagt, dass auch friedliche Nutzungen, auch in Deutschland beispielsweise, immer überwacht werden von der Internationalen Atomenergieorganisation, also der IAEO. Das wollen wir von den Iranern haben. Jetzt bei den Saudis aber gilt dieses auf einmal nicht mehr. Die brauchen sich einem solchen Regime nicht zu unterwerfen. Und das stellt natürlich die Fragen, warum eigentlich nicht? Wir haben also eine Parallele zu Israel, bei denen das auch nicht der Fall ist. Also hier sind auf einmal 3 ganz neue Themen aufgemacht worden, die tatsächlich sehr viele Fragen aufwerfen.
Entsprechend alarmiert ist man in Israel und da gab es ja auch in den heutigen Morgenstunden wirklich viel Unsicherheit, weil man eben nicht genau wusste, wie die Abkommen da ausstaffiert sind. Jetzt sagt der Präsident, ja, halb so wild. Also es geht schon darum, eine Normalisierung des Verhältnisses zwischen Riad und Jerusalem anzustreben, weil das ist ja genau einer dieser wunden Punkte auch gewesen. Sind damit die Sorgen diesbezüglich vom Tisch? Oder ich frage mal anders, können wir den Worten des Präsidenten Glauben schenken?
Ja, ich fürchte, dass wir denen nicht Glauben schenken können. Und ich glaube, dass dieses eine zweite große strategische Niederlage Israels ist. Der eine ist der fehlgeschlagene Versuch, das iranische Problem zu lösen. Und der zweite ist eben jetzt auch der Versuch, die Palästina-Frage zu umgehen durch diese Abraham-Accords. Die Abraham-Accords sind ja Vereinbarungen zwischen Israel und einigen arabischen Nachbarstaaten, ohne dass die Palästina-Frage gelöst worden ist. Und die Abkommen sind immer dadurch ermöglicht worden, dass die Vereinigten Staaten den entsprechenden Staaten etwas versprochen hat. Marokko zum Beispiel, haben sie gesagt, wir erkennen euren Anspruch über Westsahara an, lange umstritten. Und da haben die Gegenzug die Marokkaner gesagt, so, jetzt erkennen wir gerne auch Israel an. Im Sudan war es etwas anders, da ging es um die Aufhebung der Sanktionen und so weiter. Der große Preis ist immer Saudi-Arabien, weil das das wichtigste Land in der arabischen Welt ist. Und die Saudis haben durchaus Interesse gezeigt, aber sie zögern eben wegen der Palästina-Frage und haben gesagt, naja, vor dem 7. Oktober, wir brauchen wenigstens einen glaubhaften Einstieg in die Palästina-Frage. Nach dem 7. Oktober haben wir gesagt, wir brauchen eine Lösung der Palästina-Frage. Aber dazu wollen wir noch zwei andere Dinge haben. Das eine ist eine Sicherheitsgarantie durch die Vereinigten Staaten, ähnlich Artikel 5 des NATO-Vertrages, also eine Bündnisverpflichtung. Und das zweite ist eben, wir wollen Nuklearfähigkeiten haben. Gerade letzteres haben die Amerikaner immer ausgeschlossen und haben sehr stark gezögert, auch Drängen Israels. Wenn jetzt zugesagt wird, dass man ohne ein Abkommen mit Israel diesen Hebel oder dieses Geschenk, den Saudis gibt, dann ist die Motivation natürlich für Saudi, ein Abkommen mit Israel zu schließen, auch ohne Lösung der Palästina-Frage, deutlich gesunken. Und deswegen kann man sagen, dass diese Idee, Saudi-Arabien auf diesem Wege an Israel anzuführen, also vielleicht nicht gerade gescheitert ist, weil nie ist irgendwas gescheitert, aber doch also in weiteste Ferne gerückt ist und damit letztendlich Netanjahus Politik doch auch in diesem Bereich den Boden unter den Füßen erzogen worden ist.
Sagt der Direktor des Deutschen Orientinstituts Andreas Reinicke zum Abkommen, das Saudi-Arabien den Einstieg in die Kernenergie ermöglichen soll. Das ist langfristig eine bedenkliche Entwicklung, so kommentiert es jetzt Moritz Behrendt aus dem ARD-Studio in Kairo.
NDR Info. Die Meinung.
Mitten in das Kriegsgeschehen am Persischen Golf platzt die Nachricht, Saudi-Arabien und die USA einigen sich auf einen Atomdeal. Das klingt beim ersten Hören dramatisch, Schnappatmung ist dennoch fehl am Platze. Der Bau von Atomkraftwerken oder auch Urananreicherungsanlagen dauert Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und das vorgegebene Ziel der saudischen Führung ist auch nicht verwerflich, mehr Strom zu produzieren, um die Wirtschaft anzukurbeln, ohne dabei auf fossile Rohstoffe zu setzen. Diese Energiewende des weltweit größten Erdölexporteurs kann man durchaus begrüßen. Zumindest wenn man die langfristigen und grundsätzlichen Risiken der Kernkraft ignoriert. Wohin mit dem radioaktiven Müll? Und wie groß ist die Gefahr eines atomaren Unfalls? Im Nahen und Mittleren Osten sicherlich größer als an anderen Orten der Welt. Die USA haben im aktuellen Krieg schon das Umfeld des Atomkraftwerks Bushehr im Iran ins Visier genommen, der Iran wiederum das Gelände des AKWs in den Vereinigten Arabischen Emiraten beschossen. Zum Glück bislang ohne größere Schäden. Der saudisch-amerikanische Atomdeal weckt vor allem langfristig Sorgen. Noch ist unklar, ob sich das saudische Königshaus nach jahrelangen Verhandlungen mit den USA durchgesetzt hat, dass sie im eigenen Land Uran anreichern können. Falls ja, dann wäre das ein großer Schritt. Eine Erlaubnis aus Washington brauchen die Saudis dafür nicht, wohl aber die technologische Unterstützung und das Know-how einer Atommacht. Und da mag das Kalkül in den USA gewesen sein, lieber selbst die Partnerschaft anzubieten, als es Pakistan oder gar Russland zu überlassen. Saudi-Arabien verfügt über Uranvorkommen im eigenen Land und könnte so vermutlich in der Zukunft die Fähigkeit entwickeln, Atombomben zu bauen. Das ist aktuell nicht der Plan, aber Pläne können sich ändern, Regierungen auch. Das zeigt der Blick auf die andere Seite des Persischen Golfs. Die USA, Frankreich und Deutschland haben dem Iran eifrig mit Technologie und Know-how beim Aufbau des Atomprogramms geholfen, damals als der Schah herrschte. Die Islamische Revolution im Jahr 1979 hatten sie dabei nicht auf dem Schirm. Die Regierung in Teheran behauptet zwar bis heute standhaft, ihr Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken, aber glaubhaft ist das nicht. Immer näher hat sich der Iran in den letzten Jahren an die Fähigkeit herangerobbt, Atombomben zu bauen. Das war für Israel und die USA ein wesentlicher Grund, den Iran Ende Februar anzugreifen. Vorerst bleibt Israel also das einzige Land in der Region im Besitz von Atomwaffen. Vereinzelt haben israelische Politiker schon darüber fantasiert, sie auch einzusetzen. Das gilt als unwahrscheinlich, zeigt aber auch, wer heute einem Land atomare Fähigkeiten verschafft, weiß nicht, wer dort in einigen Jahren die Entscheidungen trifft. Aktuell halten die USA Saudi-Arabien für einen stabilen und vernünftigen Partner. Auch weil Kronprinz Mohammed bin Salman den Einfluss der radikal-islamistischen Wahhabiten zurückgedrängt hat. Aber dass das über Jahre so bleibt, dafür gibt es keine Garantie.
Mit der Unterzeichnung eines Atomabkommens mit den USA hat Saudi-Arabien ein lange verfolgtes Ziel erreicht. Das war der Kommentar dazu von Moritz Behrendt aus dem ARD-Studio Kairo, hier in unseren Themen des Tages. Das Heizungsgesetz war eines der umstrittensten Projekte der Ampelregierung, nicht nur wegen seines Inhalts und der heftigen Auseinandersetzung auch innerhalb der Koalition, sondern auch wegen des hohen Tempos, in dem das Gesetz durch den Bundestag gebracht wurde. Kurz vor der Abstimmung im Sommer 2023 hatte ein CDU-Abgeordneter aus der Opposition damals geklagt. Sein Argument, nach all den umfangreichen Änderungen am Gesetzentwurf sei den Abgeordneten zu wenig Zeit geblieben, sich vorzubereiten. Im Eilverfahren bekam er zunächst recht. Die Abstimmung wurde ja dann auch verschoben. Heute hat das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache entschieden. Die kurze Beratungszeit war nicht verfassungswidrig. Und das ordnet uns jetzt Antonetta Stefani aus der ARD-Rechtsredaktion ein. Ich habe sie heute kurz vor der Sendung gesprochen. Es muss also kein Tempolimit bei der Gesetzgebung geben. Warum? Wie ist die Begründung?
Also das Bundesverfassungsgericht hat heute ziemlich eindeutig gesagt, dass das Grundgesetz keine starre Höchstgeschwindigkeit für Gesetzgebungsverfahren kennt. Das Grundgesetz sagt eben nicht klar, 2 Tage für ein Gesetz sind zu kurz, 3 Tage gehen in Ordnung. Eine so genaue Zahl, die gibt's eben nicht, weil man immer im Einzelfall gucken muss, ob die Abgeordneten in der konkreten Situation genug Zeit hatten und auch alle Infos hatten, um sich eben Gedanken zum Gesetzentwurf zu machen und um diskutieren und beraten zu können.
Aber das Gericht erkennt an, die Verfassung setzt schnellen Gesetzgebungsverfahren durchaus Grenzen.
Genau, in krassen Fällen kann es theoretisch wirklich mal zu schnell gehen. Das hat das Gericht heute aber eben auf wirklich krasse Ausnahmefälle begrenzt. Da müssten die Abgeordneten schon wirklich faktisch gar keine Möglichkeit mehr haben, sinnvoll am Gesetz mitzuwirken. Die Abgeordneten müssten also wirklich gar keine Zeit oder Infos bekommen, um sich mit einem Gesetzentwurf zu befassen.
Und dennoch nennt das Gericht keine feste Mindestberatungszeit. Warum verzichtet das Gericht denn auf solch eine Vorgabe?
Also das Gericht legt keine starre Grenze fest, weil es eben immer eine Abwägung im Einzelfall ist. Auf der einen Seite stehen da die Rechte der Abgeordneten, sich eben im Bundestag zu beraten, sich eine Meinung zu bilden, abstimmen zu können und dafür eben genug Informationen und auch genug Zeit zu bekommen. Auf der anderen Seite hat aber der Bundestag, also im Endeffekt die Mehrheit und damit also die Regierung, die Entscheidungsmacht darüber, wie die Gesetzgebungsverfahren ablaufen, wie also die Termine gelegt werden, wann was beraten wird und so weiter. Und der Bundestag soll eben auch die Möglichkeit haben, mal schnell reagieren zu können und dazu eben auch schnell ein Gesetz schaffen zu können. Das kann ja durchaus mal erforderlich sein. Und da eben die Balance zu halten, ist grundsätzlich Sache der Politik und nicht des Gerichts. Und deshalb kann und will Karlsruhe da kein festes Zeitlimit setzen. Das Gericht schaut eben nur, dass da nichts grundsätzlich komplett schief läuft.
Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann war ja 2023 mit seinem Eilantrag vor Gericht noch erfolgreich. Warum verliert er jetzt in der Hauptsache?
Damals im Eilverfahren hat sich das Gericht nur ganz konkret angeschaut, wie die Situation damals Anfang Juli im Bundestag für den Abgeordneten eben aussah. Und damals erschien es eben schon möglich, dass er in seinen Rechten verletzt wird, wenn da noch ganz schnell vor der Sommerpause abgestimmt worden wäre. Deshalb wurde die Abstimmung dann damals sicherheitshalber verschoben. Und jetzt in der Hauptsache hat sich das Verfassungsgericht aber das ganze Gesetzgebungsverfahren nochmal von Anfang bis Ende angeschaut. Also inklusive der Beratung und der Abstimmung nach der Sommerpause dann im September. Und insgesamt betrachtet ist das Gericht dann zum Ergebnis gekommen, dass es in Ordnung war, wie das Gesetz damals zustande gekommen ist.
Jetzt hast du es aber auch gerade schon gesagt, sehr schnelle Abläufe sind im Bundestag eben keine Seltenheit. Also dienstags einigen sich die Fraktionen auf Änderungen, mittwochs berät dann der Ausschuss und freitags im Grunde stimmt das Plenum dann schon ab. Ist die Frage mit diesem Urteil von heute für künftige Verfahren also grundsätzlich geklärt oder kann Karlsruhe bei einem besonders überhasteten Gesetzgebungsverfahren weiterhin einschreiten?
Also das Verfassungsgericht hat heute die Grundsätze klargestellt, aber eben wie gesagt auch deutlich gemacht, dass es immer auf den Einzelfall, also auf die konkrete Situation bei jedem Gesetz im Bundestag ankommt. Und in Extremfällen, also wenn die Regierung wirklich missbräuchlich handelt und den Abgeordneten gar keine Zeit mehr lässt, sich irgendwie über einen Gesetzentwurf zu informieren und zu beraten, dann können Abgeordnete sich nach wie vor an das Verfassungsgericht wenden. Allerdings hat das Gericht das eben, wie gesagt, eindeutig auf krasse Fälle beschränkt. Die Hürden sind also hoch, um da zukünftig in Karlsruhe Erfolg zu haben, weil das Gericht will der Politik da eben nicht so viele Vorgaben machen, sondern nur die Kontrollinstanz bleiben eben für diese krassen Ausnahmefälle.
Antonetta Stefani aus Karlsruhe aus der ARD-Rechtsredaktion. Die Verfassungsklage wegen der kurzen Beratungszeit beim Heizungsgesetz ist gescheitert. Wer bei Google sucht, der kennt das. Die weltweit führende Suchmaschine spuckt dann erstmal Angebote aus dem eigenen Konzern aus, etwa vom Kartendienst Maps oder eine eigene KI-Übersicht zum Thema oder auch bezahlte, gesponserte Produkthinweise. Andere Anbieter landen weiter unten und haben damit auch schlechtere Chancen, überhaupt angeklickt zu werden. Google dominiert online den Werbemarkt wie kaum ein anderes Unternehmen. Und genau darin sieht die EU-Kommission einen Verstoß gegen das europäische Digitalgesetz und verhängt heute gegen Google eine Rekordstrafe von 890 Millionen Euro. Katrin Schmidt berichtet aus Brüssel.
Die Entscheidung der Kommission betreffe so ziemlich alle Europäerinnen und Europäer, denn
90% of online searches in the EU are carried out.
90% aller Online-Suchen in der EU werden über Google durchgeführt. Und das unterstreicht die Bedeutung von Google als Schnittstelle zwischen Unternehmen und dem Endnutzer. So Kommissionssprecher Thomas Rignier.
Google is displaying its own services.
Aber Google präsentiert seine eigenen Dienste deutlich prominenter. Denken Sie nur an Google Shopping oder die Suche nach Hotels und Transportdiensten. Ein konkretes Beispiel: Wenn Sie einen Flug suchen und die Google-Suche nutzen, ist das erste Ergebnis ebenfalls von Google. 460 Millionen Euro der Strafe entfallen nun also auf den Vorwurf, dass Google seine eigenen Dienste systematisch bevorzugt, indem sie ganz oben auf der Suchergebnisseite angeführt oder durch verbesserte Darstellung und Filter herausgehoben werden. Nach Ansicht der EU-Kommission werden Konkurrenzangebote dabei benachteiligt. Das gilt auch bei Übersetzungssoftware oder ein weiteres Beispiel. Bei der Suche nach einem WM-Spiel wurde häufig zuallererst eine durch Google lizenzierte Infobox zu allem rund um das Spiel angezeigt. Weit vor zum Beispiel anderen unabhängigen Sportwebseiten. Insgesamt ein Verstoß gegen die europäischen Digitalregeln, denn nach dem Digital Markets Act der EU müssen transparente, faire und diskriminierungsfreie Kriterien für das Ranking in den Suchergebnissen angewendet werden. Weitere 430 Millionen Euro Strafe betreffen Googles Praxis im hauseigenen Play Store, zu finden etwa auf Smartphones und Tablets. Google erlaubt es da App-Entwicklern tatsächlich nicht, Nutzer zu günstigeren Alternativen außerhalb von Google Play zu lenken. Heißt, europäische Verbraucherinnen und Verbraucher bleiben häufig im Unklaren darüber, dass weitere Produkte oder In-App-Käufe, etwa bei beliebten Spielen, anderswo günstiger sein könnten. Laut EU-Kommission hindert Google auch App-Entwickler daran, frei alternative Angebote zu bewerben sowie Verträge mit Nutzern über Vertriebskanäle ihrer Wahl abzuschließen. Oder aber Google veranschlage für dieses Vorgehen eine viel zu hohe Gebühr. Die Kommission in Brüssel habe mit Google im Vorfeld der Strafe 80 bis 90 Gespräche dazu geführt. Das Vorgehen stößt beim Unternehmen dennoch weiter auf Unverständnis, so Kent Walker, der Präsident für globale Angelegenheiten bei Google und dem Mutterkonzern Alphabet, in einem schriftlichen Statement.
Diese Umsetzung des DMA macht zum wiederholten Male täglich genutzte Dienste kaputt. Um die Vorgaben zu erfüllen, müssen wir Echtzeit-Suchfunktionen entfernen, die Europäer schätzen, wie sofortige Preisangebote und direkte Verfügbarkeit von Hotels, Flügen und Restaurants.
Regulierung sollte die Produkte verbessern, sagt er, und sie nicht schlechter machen. Das genau tue die EU mit ihren Regeln, so Kommissionssprecher Rignier, denn die Sache sei genau andersherum.
The current situation is that you have gatekeepers.
Aktuell gibt es diese Gatekeeper, also die marktbeherrschenden Plattformen, die europäische Innovationen blockieren und europäische Unternehmen daran hindern, fair zu konkurrieren und Innovationen voranzutreiben. Mit diesen Strafen fordern wir Google also erneut auf, innerhalb der Europäischen Union gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.
At least in the European Union.
Der Konzern hat nun 60 Tage Zeit, die kritisierten Praktiken zu ändern. Andernfalls drohen weitere Strafzahlungen von bis zu 5% des weltweiten Jahresumsatzes.
Soweit Katrin Schmidt aus Brüssel. Dort hat die EU-Kommission also wegen Wettbewerbsverstößen gegen Google eine Strafe von 890 Millionen Euro verhängt.
Bestimmt eine enorme Summe, für Google aber keine existenzielle Strafe. Die Windkraft wächst weiter hierzulande, wenngleich langsamer als erwartet. Im ersten Halbjahr 2026 sind 423 neue Windräder ans Netz gegangen. Die neu genehmigte Leistung erreichte sogar einen Rekordwert. Naturgemäß vorne mit dabei norddeutsche Bundesländer. Niedersachsen liegt bei der installierten Gesamtleistung vorn, Schleswig-Holstein auf Platz 2. Aber die Branche warnt vor längeren Bauzeiten, vor weiteren Netzproblemen und neuen politischen Bremsen. Das berichtet Johannes Frevel.
7% plus gegenüber dem Vorjahr. Der Windenergieausbau an Land kommt damit deutlich langsamer voran als geplant. Zwar habe es im ersten Halbjahr einen Genehmigungsrekord neuer Windanlagen gegeben, der Ausbau stocke jedoch, beklagt Bärbel Heidebruck, Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, bei der Halbjahresbilanz.
Der Ausbau war nicht ganz so zügig, wie wir uns das vorgestellt haben. Das hatte im Januar zunächst Witterungsgründe, weil es eben sehr, sehr kalt war. Dann vermuten wir, dass es eben in vielen Projekten auch bei den Netzanschlüssen Schwierigkeiten bei der Komponentenbeschaffung gegeben hat. Aber wir sind zuversichtlich, dass es im zweiten Halbjahr wirklich noch bergauf gehen kann. Um die 8 Gigawatt für das ganze Jahr noch zu erreichen, ist das sicherlich sehr, sehr ambitioniert. Aber die Projekte sind vorhanden.
Politisches Ziel sind jährlich zusätzliche 10 Gigawatt Windkraftleistung. Das werde in diesem Jahr auf jeden Fall verfehlt, so die Branche. Netto sind demnach seit Jahresbeginn 116 Windräder zusätzlich gebaut worden. Dennis Rentschmidt, Geschäftsführer der Kraftwerksparte des Maschinen- und Anlagenbauindustrieverbandes VDMA, resümiert: Die Nase vorn beim Windkraftausbau haben diese Bundesländer.
Schleswig-Holstein wieder mit vorne, genauso in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, die also einen starken Anteil an dem Ausbau von über 2,3 Gigawatt haben. Auf den Plätzen folgen dann danach die Länder Baden-Württemberg, erfreulicherweise Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern auch stark. Aber es bleibt nach wie vor so, dass einige Länder eben auch weniger zubauen als die anderen.
Zwar stamme bereits ein Viertel der Stromversorgung Deutschlands aus nicht immer verfügbarer Windenergie, so die Windstromwirtschaft. Allerdings befürchtet die Branche, dass der weitere Ausbau der Windkraft durch neue gesetzliche Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren einbrechen und die Energiewende damit gebremst werden könnte. Eine weitere Sorge gilt Komponenten wie etwa Trafos oder Wechselrichtern im Stromnetz aus politisch als riskant geltenden Lieferländern. Wegen der Wertung könnten diese Hersteller oft aus der Ferne digital über viele Jahre hinweg auf Bauteile zugreifen. Das könne im schlechtesten Fall ein Sicherheitsrisiko werden, mahnt Rentschmidt.
Ich glaube, in der aktuellen geopolitischen Lage wird das Thema Sicherheit des Energiesystems zu einem ganz entscheidenden Faktor. Die Debatte um Wechselrichter aus Hochrisikoländern. Diese Debatte zeigt, dass mögliche Sicherheitsrisiken politische Antworten erfordern. Es geht am Ende sogar um die nationale Sicherheit, denn wir reden über kritische Infrastrukturen, wenn wir über das Energiesystem sprechen. Und deswegen müssen diese Risiken sauber reguliert werden. Sonst drohen eben Einfallstore in die Sicherheit unserer Energieversorgung.
Die teils schlechte Verfügbarkeit notwendiger Komponenten in den Stromnetzen bremst nach Darstellung der Windkraftwirtschaft schon jetzt die Energiewende.
Der Ausbau der Windenergie an Land kommt also nicht so schnell voran wie erwartet. Mit dieser Halbjahresbilanz enden auch die Themen des Tages heute an diesem 23. Juli. Guten Abend.